das müssen wir uns auch heute vergegenwärtigen, dass es gut ist, auch sich freuen zu können, begeistert sein zu können an dem, was wir erlebt haben, an dem, was geschehen ist und an dem auch, was Gott tut bei all dem anderen. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist die, dass der Palmsonntag der Anfang der Karwoche ist. Die Woche des Leidens, die Woche, in der Jesus sterben wird. Und die euphorisierende Menge, die jetzt Hosianna ruft, die meisten von denen, die Hosianna gerufen haben, werden 5 Tage später Kreuzige ihn rufen. 5 Tage später, in 5 Tagen nach Palmsonntag stirbt Jesus am Kreuz. Und wir können uns vorstellen, dass es eine sehr schwierige Situation war. Da war ja noch gar kein Ostersonntag. Und jemand sagte, und das stimmt, der Ostersamstag war eigentlich der schlimmste Tag, versteht ihr? Das sind die Tage, die einen herausfordern. Da passiert etwas, man ist noch gelähmt, man überlegt noch, warum ist das geschehen, was widerfährt einem da, das ist der Karfreitag. Und dann kommt der Ostersamstag ohne Ostersonntag, versteht ihr, ein Tag später, ich weiß nicht, ob ihr auch schon solche Erlebnisse hattet, ein Tag später, man sieht noch keine Hoffnung. Es ist noch keine Lösung in Sicht. Verheißungen, ja, aber sie treffen nicht ein. Der Traum, den du erwähnt hast, da ist etwas da, aber man hat es nicht mehr. Und dann neigt man sehr schnell dazu, zu sagen, ich gebe auf. Ich steige aus. Ich mache nicht immer mit. Deswegen sind die Krisenzeiten immer die Samstage, die Ostersamstage. Alles in dieser Woche. Aber Palmsonntag. Deswegen ist es so, versteht ihr, so gegensätzlich, was an diesem Tag eigentlich passiert. Und selbst an diesem Tag finden wir auch im Detail Gegensätze. Also nicht nur bezüglich auf diese Woche. Ich möchte mir einen Text lesen aus Matthäus 21, 1 bis 10 und dann noch ein Vers aus Lukas 19, Vers 41. Als sie nicht mehr weit von Jerusalem entfernt waren und in die Nähe von Bethphage am Ölberg kamen, schickte Jesus 2 Jünger voraus. Er gab ihnen folgende Anweisung: Geht in das Dorf, das ihr vor euch seht, gleich beim Ortseingang, werdet ihr eine Eselin finden, die angebunden ist, und bei ihr ein Fohlen. Bindet sie beide los und führt sie zu mir. Und sollte jemand etwas zu euch sagen, dann antwortet: Der Herr braucht die Tiere. Dann wird man sie sofort mit euch gehen lassen. Das geschah, weil sich erfüllen sollte, was durch den Propheten vorausgesagt worden war. Sagt der Tochter Zion, dein König kommt zu dir. Er ist sanftmütig und er reitet auf einem Esel, einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Die beiden Jünger machten sich auf den Weg und führten alles so aus, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und das Fohlen, legten ihre Mäntel über die Tiere und Jesus setzte sich darauf. Scharen von Menschen breiteten ihre Mäntel auf dem Weg aus. Andere hieben Zweige von den Bäumen ab und legten sie auf den Weg. Vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und riefen: Gepriesen sei der Sohn Davids. Gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt. Gepriesen sei Gott in der Höhe. So zog Jesus in Jerusalem ein. Die ganze Stadt geriet in Aufregung und alle fragten: Wer ist dieser Mensch? Die Menge, die Jesus begleitete, antwortete: Das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Und aus Lukas 19, Vers 41. Als Jesus sich nun der Stadt näherte und sie vor sich liegen sah, weinte er über sie. Gegensätze. Beides an diesem Tag. Was ist passiert? Nach dem Lukas-Evangelium kommt Jesus 2-mal als Kind nach Jerusalem, 1-mal als Säugling mit seinen Eltern. Da wurde er in den Tempel gebracht und begegnete Simeon und Hanna. Das hat er damals noch nicht begriffen, da war er noch zu klein. Und dann als 12-Jähriger besucht er wiederum mit seinen Eltern den Tempel und er blieb dort. Ja, im Gegensatz zu dem, was eigentlich seine Eltern wollten, blieb dieser 12-Jährige Jesus im Tempel. Und jetzt kommt er wieder nach Jerusalem, wo alles enden sollte. Und hier ist das Ziel seines Weges. Hier ist das Ziel seines Kommens. warum Jesus auf diese Erde kam. Das sollte in dieser Woche geschehen, das sollte dort in Jerusalem geschehen. Hier erfüllt sich der Zweck, warum Jesus auf diese Welt kam. Und es folgt nun dieser Einzug in Jerusalem. Mit seinen 12 Jüngern begann er diesen Weg. Und die Menge, das kann man sich vorstellen, die wurde natürlich immer größer. Es waren auch viele Menschen unterwegs dort, die auch zu diesem Passafest gehen wollten. Und immer mehr schlossen sich an. Und sicherlich war Jesus einer der Menschen, um den sich sehr viele auch herum mitpilgerten und ihn umringten. Er wollte zum Passafest, eines der höchsten jüdischen Feste. Und auch das ist interessant, wenn man da die Parallelen sieht. Das Passafest erinnert die Juden an den Auszug aus Ägypten. Es war die entscheidende Nacht, die da war, und das Blut wurde an die Türpfosten gestrichen als Schutz vor dem Bösen. Und dann letztendlich durften sie herausgehen. Also das Blut bewahrte die Israeliten letztendlich vor dem Gericht Gottes. Und die Zeit der Gefangenschaft, die Zeit der Unterdrückung, die schwierige Zeit, solange sie auch war, die war vorbei. Und das Volk Israel zog aus dieser Gefangenschaft hinaus. An diesem Tag dachten sie ganz besonders an diesem Pesachfest. Da wurden die Psalmen gesungen, bestimmte Psalmen gesungen, da wurden viele Opfertiere dargebracht. Und mit anderen Juden war Jesus unterwegs nach Jerusalem. Wir gehen nach Jerusalem, sagt er, und er sagt sogar, dort werde ich verurteilt werden und sterben und am dritten Tage auferstehen. Das hat er einige Male gesagt, aber interessanterweise gingen die Jünger nie drauf ein. Ich glaube, es ist ihnen ähnlich ergangen, wie es uns oft ergeht, die negativen Botschaften eigentlich, die will man nicht so gern hören, die drückt man eher dann ein Stück weit auf die Seite oder man fixiert sich so arg auf sie, dass man nur noch das Negative sieht. Aber es war für die Jünger gar kein Thema, das kann ja gar nicht sein, das war außerhalb ihres Verstehens, das war außerhalb, sie haben ja Jesus erlebt die ganze Zeit. Und warum spricht er jetzt von seinem Tod, wenn gerade alles so gut lief und er begeistert war, warum jetzt? Aber noch einmal, Jesus kam in diese Welt, um am Kreuz zu sterben. Und das sollte sich jetzt ereignen. Dorthin wollte Jesus, wir gehen dorthin. Und sie gingen nach Jerusalem, und nachdem die Jünger dieses Eselsfüllen gebracht haben, setzte er sich darauf und sie kamen über die Kuppe. Ich weiß nicht, wer von euch schon in Jerusalem war. Und sie sahen Jerusalem vor sich, der Blick über das Kidrontal. Prachtvolle Bauten, der Tempel, und jetzt kannte der Jubel keine Grenzen. Wahrscheinlich haben sie auf den Straßen getanzt. Ich als Schwabe würde mich da ein bisschen schwer tun, aber vielleicht kommt es irgendwann einmal, ja. Aber so, ich kann mir das gut vorstellen, dort so diese Begeisterung, dieses Tanzen. Also wer einmal dort war und das erlebt, das ist auch nicht irgendwie künstlich, ja. Aber da freut man sich, das gehört mit dazu. Da kommt der König, da passiert etwas. Sie legten ihre Kleider auf den Weg, sie nahmen Palmzweige und sie jubelten ihm zu, was für ein schöner Tag. Voller alttestamentlicher, heilsgeschichtlicher Bezüge, die ihr euch gern einmal selber anschauen könnt, was dort geschehen ist. Wer ist dieser Mann? Das ist ein Stück weit das Thema heute Morgen, das ich über diese Predigt legen möchte. Wer ist dieser Mann? Jesus, einmal ganz nah bei Menschen. Ich möchte so diese beiden Bereiche ein bisschen beleuchten. Auf der einen Seite die Begeisterung, die Euphorie berechtigt und auf der anderen Seite dieser Aspekt des Trauerns und des Weinens. Die Menge jubelte und das hatte ihre Berechtigung. Sie haben viel Gutes erlebt, sie haben viel Gutes bekommen. Und ich möchte so ein bisschen mal auf die einzelnen Gruppen eingehen und vielleicht kann sich der ein oder andere auch irgendwo wiederfinden und sagen, ja, wenn ich ja da jetzt dabei gewesen wäre, würde es mir da gehen. Da waren einmal die 12 Jünger, die viel mit ihm erlebt hatten. Wenn man überlegt, sie waren 3 Jahre mit Jesus zusammen. Welche Höhen, meistens Höhen, und welche Tiefen waren aber auch da mit dabei? Welche Herausforderungen mussten sie meistern? Ja, denkt einfach mal zum Beispiel an den Sturm, der dort war, als sie auf dem See unterwegs waren, war nicht einfach. Ja, im Nachhinein lässt sich das lesen. Und wir hätten natürlich alle den Glauben gehabt und wären auch auf dem Wasser gelaufen. Ich weiß ganz klar, ja, im Nachhinein. Aber da waren die im Boot drin und Jesus schläft. Und einmal heißt es, er kommt über dem Wasser. Und sie hatten Angst. Sie meinten, Jesus sei ein Gespenst. Und das ist typisch für Angst. Angst verzerrt die Wirklichkeit. Und auch das haben sie erlebt. Das waren Menschen wie wir. Die hatten ihre Zweifel, die hatten ihre Ängste. Die waren begeistert. Und die hatten Jesus mit sich, sie waren mit ihm unterwegs, sie haben auch die Wunder erlebt, kraftvolle, mächtige Wunder erlebt. Sie haben auch miteinander gestritten, es war alles mit dabei. Sie haben seine Worte gehört. Kann ich mir vorstellen, wie oft waren, saßen sie wohl zusammen abends, vielleicht am Lagerfeuer, ich mal mir das so aus, gab es noch kein Internet, es gab noch kein WhatsApp, es gab gar nichts. Ja, man hat miteinander geredet, und zwar live, miteinander geredet und hat sich ausgetauscht. Und ich kann mir vorstellen, wie sie zugehört haben, wie sie diskutiert haben abends am Feuer und unterwegs waren. Stundenlang unterwegs waren, tagelang unterwegs waren. Es war nicht immer Aktion. Ja, die liefen ja durch die Gegend von Samarien runter bis nach Jerusalem. Das war nicht wie heute auf der Autobahn, so in einer Stunde. Und da hatte man Zeit, miteinander zu reden, da hatte man Zeit, miteinander zu sprechen, da hatte man Zeit, sich mitzuteilen, Fragen zu stellen. Das ist etwas, was heute manchmal fehlt. Und diese Geschwindigkeit, die wir heute haben, wo vieles auch auf der Strecke bleibt. Pausen zu haben, sich Zeit zu nehmen. Sie sind vielen Menschen begegnet. Und ich bin mir auch sicher, sie haben die Besonderheit dieses Tages gespürt. Und Petrus im Nachhinein, Apostelgeschichte 2, als er predigte, da predigt er von Jesus und er sagt, wie Gott ihn ausgewiesen hat durch Taten und Wunder und durch Zeichen. Und als Johannes sein Evangelium begonnen hat, so viel später als die anderen, da kann ich mir auch vorstellen, wie er da saß und sich vielleicht überlegt hatte, wie beginne ich jetzt mein Evangelium? Ja. Was bleibt denn von Jesus, wenn ich zurückdenke? Wie will ich denn starten? Ja, ein ganz eigenartiger Einstieg, nicht so wie die anderen, so eher so theologisch-philosophisch ein bisschen. Ja, ganz anders. Und er spricht eigentlich die kürzeste Weihnachtsgeschichte, die es gibt. Das Wort wurde Fleisch. Das Wort war bei Gott, Jesus war bei Gott. Und er wurde Fleisch, er wurde Mensch wie wir und er kam in das Seine. Und die Seine nahmen ihn nicht auf. Und was ihm auch blieb, ist, dass er kam und dass er voller Gnade und voller Wahrheit war. Schön, da zurückzublicken. Das waren die Erinnerungen und so und. Da kann man viele andere nehmen, von dem, was die Jünger hatten von Jesus, mit dem Unterwegssein mit ihm. Ja, voller Gnade und voller Wahrheit. Gott war mit ihm, der Heilige Geist war mit ihm. Er ging umher, Apostelgeschichte, hat Menschen befreit, hat Menschen geheilt. Und ich habe mir noch einmal auch die Frage gestellt, gestern, heute Morgen bei der Vorbereitung, was habe ich, was hast du nicht alles mit ihm erlebt? Welche Geschichte könnte ich schreiben, versteht ihr? Wie würde ich mein Evangelium beginnen? Was wären für mich die Inhalte? Das ist eine interessante Frage, mal nachzudenken. Was habe ich mit Jesus erlebt? Was ist mein Bild von ihm? Was ist mein Bild von ihm? Also es waren die Jünger, die mit ihm unterwegs waren. Und dann waren auch, ich habe so gesagt, zwei Blinde, denen er kurz vorher begegnet ist. Weil da heißt es, sie gingen mit ihm. Ich kann mir gut vorstellen, dass in dieser Menge auch diese zwei Blinde, einmal heißt einer, es sind zwei, sagen wir mal zwei, mit dabei waren, die er in Jericho getroffen hat. Jesus, bevor er nach Jerusalem kam, ging er durch Jericho. Und sie waren blind, abhängig vom Geld anderer, abhängig von der Hilfe anderer, sitzend auf dem staubigen Boden, keine Farbe, kein Sonnenlicht, keine Stellung, keine Wertschätzung, keine Achtung. Sei still, war das, was sie wahrscheinlich am meisten gehört haben. Und auch als sie gerufen haben, als sie hörten, Jesus kommt vorbei, und sie riefen, da sagten viele, sei still, haltet doch euch zurück. Es geht doch nicht um euch. Und Jesus auf seinem Weg zu seiner wichtigsten Mission, ja, er wusste das. Also ich hätte da wahrscheinlich was anderes fokussiert. Auf diesem Weg nach Jerusalem blieb stehen und hörte diese blinden Bettler an und nahm sich Zeit. Und da habe ich mir überlegt, wo andere vorbeigehen, da bleibt Jesus stehen. Wo andere vorbeigehen, da bleibt Jesus stehen. Und da nehme ich mich selber hinein und überprüfe mich da und sage, wie geht es denn mir da? Wie oft sind uns andere vielleicht lästig? Und Jesus, er bleibt stehen. Er blieb stehen und er redete mit ihnen und er stellte ihnen die Frage, was wollt ihr denn von mir? Also da war ein Dialog da. Was soll ich denn für euch tun? Und wann haben sie solche Worte wohl das letzte Mal gehört, wann sie es überhaupt gehört haben? Was sollen wir für euch tun? Was wollt ihr denn von mir haben? Natürlich war die Antwort, wir möchten sehen können. Und Jesus, so heißt es, er berührte ihre Augen. Und dann heißt es, und sie folgten Jesus nach. Also das war unmittelbar vorher. Auch die waren unterwegs mit Jesus. Ähnlich auch der Lahme am Teich Bethesda. Ich möchte es einfach mit hineinnehmen. Johannes Kapitel 5, Vers 1. Was von ihm berichtet. 5 Hallen, viele Kranke. Was für ein Ort. Kann man vorstellen, viele mieden diesen Ort, wo so viel Leid und so viel Hilflosigkeit eben auch da war. Aber Jesus ging dorthin. Ich möchte es einfach kurz machen. Weil Leid, mit Leid konfrontiert zu werden, ist nicht einfach. Ich kenne das auch aus der Seelsorge. Man weiß nicht, was man sagen soll. Man weiß nicht, was man tun soll. Und dann neigt man eher dazu, solche Situationen zu vermeiden. Aber Jesus geht hin und da war ein Mann 38 Jahre lang krank. Und da war ja so die Aussage, wenn das Wasser sich bewegt durch einen Engel und wer zuerst dort war, der wird dann geheilt. Jesus ging direkt zu ihm an, und das muss man auch mal überlegen, mal schauen, er ging an vielen anderen Kranken vorüber. Versteht ihr? Jesus hatte diesen einen Mann an diesem Tag, in dieser Stunde im Fokus und nicht alle anderen. Ja, auch das ist etwas, wo man drüber nachdenken muss, wo Jesus ganz gezielt vor sich geht und er spricht ihn an und dann sagt auch dieser Mann, ich bin allein, ich bin so einsam, ich habe keinen, der mir hilft. Und Jesus heilt ihn, sodass er diesen Ort des Leidens verlassen konnte. Und solche Geschichten haben viele erlebt bis heute. Geschichten von Hilflosigkeit, von Einsamkeit, von Krankheit, von Schwachheit, von Versagen und von Minderwertigkeit und wie durch die Begegnung mit Jesus Veränderung passiert ist. Ja, das ist doch das Zentrale, wo etwas Neues geschehen ist, wo etwas anderes hineinkam in das Leben, wo er aufgerichtet hat, wo er seine Hände, auf wie viele Wunden hat er seine Hände gelegt und es wurde besser mit ihnen. Und auch hier heute Morgen die Frage, wo hast du deine Wunde? Was schmerzt in dir? Was möchtest du zu Gott bringen? Und vielleicht ist auch heute der richtige Augenblick zu sagen, ich möchte es zulassen. Ich möchte es zulassen, dass er meine Hände berührt. Das ist manchmal nicht einfach. Ja? Man sagt so, ja, wenn Jesus fragt, was möchtet ihr? Natürlich sagen die Blinden, ich möchte sehen werden. Ja, logisch. Aber nehmen wir uns mal mit hinein, manchmal ist es gar nicht so einfach, so zuzugeben, auch zuzulassen, loszulassen und vielleicht eine Bitterkeit loszulassen. Und sagen, ja, ich möchte das auch hinter mir lassen. Versteht ihr? Das heißt auch gleichzeitig, ich lasse mein ganzes Leben, was bisher war, hinter mir. Mit all dem, was drin ist. Und ich gehe in eine neue Situation hinein. Und das ist auch da manchmal wichtig, wenn es um Heilungsprozesse geht, die Dinge zulassen zu können, auch zugeben zu können, auch loslassen zu können. Und zu sagen, ja, ich gehe einen Schritt weiter. Wo hast du deinen Schmerz, den du vielleicht auch hältst? Und eine Wunde, die noch in dir pulsiert, arbeitet. Und du dich vielleicht zurückgezogen hast. Und Jesus, der heute Morgen auch zu dir tritt und sagt, was möchtest du? Was möchtest du? Wer ist Jesus? Und da war das Volk, die dritte Gruppe, sage ich jetzt mal, dass das bei ihm war. Auch kurz vorher war er bei Lazarus. Lazarus, ein Freund von ihm, ist gestorben. Ja, und da war die Frage, warum kommst du jetzt? Du kommst zu spät, Jesus. Ja, aber Jesus kommt und er spricht von sich, ich bin die Auferstehung, ich bin das Leben. Wir können das gerne nachlesen, da im Johannesevangelium. Und sie waren auch mit ihm, heißt es, die das gesehen haben, die dort mit dabei waren, die das erlebt haben. Und vielleicht auch Maria, die Füße Jesus salbte. Zachäus, der auf dem Baum war, wenn wir ihn fragen würden, der plötzlich sagt, da geht Jesus vorbei, er wollte Jesus sehen. Ich weiß nicht, ob das wirklich der einzige Grund war, weil er klein war, dass er auf den Baum stieg oder was anderes ihn auf den Baum getrieben hat. Und Jesus blieb stehen und spricht ihn an. Auch hier wieder spricht ihn an und sagt, ich möchte in dein Haus hineingehen. Ich will in dein Haus. Das hat sein Leben radikal verändert. Die Frau am Brunnen, die unterwegs war, für mich immer wieder beeindruckend. In der Hitze des Tages saß sie da. Allein wollte sie sein. Nicht mal einen Namen von ihr hat man. Sie war unterwegs. Und man kann eben nur deuten. Und diese Frau vielleicht auch ein Bild für viele Situationen, in die wir hineinkommen, als Situationen, denen Menschen auch sind. Eine Frau mit wahrscheinlich sehr komplizierten Beziehungsstrukturen, die nicht einfach waren, die sie bewältigen musste. Da lief es nicht gerade, und auch das kennen wir ja. Es läuft nicht immer gerade. Auch in Beziehungen, auch in Bindungen, und da stecken ja ganz viele Bedürfnisse mit drin. Aber irgendwie lief es schief bei ihr, aus irgendwelchem Grunde lief es schief, und auch das sieht man heute, es läuft nicht immer so, wie man sich das wünscht. Und da war diese Frau allein, wollte eigentlich niemand sehen, der lädt sie, wie Jesus mit ihr spricht, und ihr Herz wurde weich, und er gibt ihr eine neue Perspektive, und sie verändert ihr Leben, und sie geht zurück in ihr Dorf und berichtet ganz begeistert von dem, was sie erlebt hat. Ich will in deine Welt hinein, ich will mich dir in den Weg stellen, sagt auch Jesus zu uns heute. Ich möchte bei dir sein. Was auch deine Geschichte ist, was auch deine komplizierten Lebenssituationen sind, was dir widerfährt. Jesus, er war ganz nah bei den Menschen. Jesus, er war auf Augenhöhe. Jesus war der Zuhörer, der verstand, dass sich zeitnah der Anteil nahm an Menschen, deswegen waren viele dabei und viele waren begeistert. Und Sacharja schreibt prophetisch, Tochter Zion, freue dich, Tochter Jerusalem, jauchze, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter, ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Und auch vorher haben wir im Psalm davon gehört, wie die Tore sich öffnen sollen, wie Jesus kommt. Das war damals, und sicherlich haben sie gedacht, das ist jetzt endgültig. Wir wissen im Nachhinein, der Tag, der wird eines Tages kommen, aber es ist so ein Abbild auf das, was eines Tages geschehen soll. Jesus, er kommt und ist begeistert, weil er begeistert, weil Dinge erlebt werden mit ihm und durch ihn. Und das ist doch ein guter Grund, sich immer wieder zu freuen, oder? Ja, nicht nur das Negative und das Schwierige zu sehen, sondern auch das zu sehen, was verändert wurde. Auch da zu sehen, wo neue Beziehungen entstanden sind. Auch da zu sehen, wo man aufgerichtet wird. Auch da zu sehen, wo man blind war, egal jetzt wie, auch übertragenen Sinn und Sehen geworden ist. Wo man nicht gehen konnte und dann gehen und dann plötzlich gehen konnte, weil es möglich war. Freue dich. Er ist kein Kriegsheld, er ist kein Eroberer. Sanftmut zeichnet ihn aus. Und danach, wenn wir Matthäus weiterlesen, da kommt ja der Bereich der Bericht über die Tempelreinigung. Und auch da heißt es, und viele Lahme und Kranke kamen zu ihm und er heilte sie alle, also auch kurz danach. Das hat ihn ausgezeichnet. Und ich habe nochmal so heute Morgen, als ich den Text nochmal angeschaut habe, habe ich mir hier Jesaja 9 aufgeschrieben, so diese Ankündigung. Gell? Wir gehen da so ein bisschen, also wir kommen ja von Weihnachten, ich mache jetzt keine Weihnachtspredigt, keine Angst, ja. Aber Jesaja, ein Kind ist uns geboren. Ja? Und da werden verschiedene Namen genannt, einmal Wunder, Rat, Gott Held, ewig Vater, Friede, Fürst. Und wenn man sich mal Gedanken über diese Namen macht, entsprechen diese Namen allen menschlichen Bedürfnissen, die jeder von uns hat. Wir brauchen Rat. Stimmt's? Wir brauchen einen Ratgeber in vielen Situationen unseres Lebens. Wir brauchen einen Held. Ja, wer hängt denn einem Verlierer an? Wenn ich Hilfe brauche, dann suche ich mir einen Held, oder? Also suche ich mir jemanden, der stärker ist als ich. Wenn ich schwach bin, dann suche ich mir jemanden, der stärker ist als ich. Ist doch klar, bei Kindern ist es so, ja, das Stärkere. Das steckt so in uns drin. Und Jesus hier angekündigt wird beschrieben als Held, als Gottheld, Geschwister, als jemand, der alles in seiner Hand hat. Jesus, der auf dem Thron jetzt sitzt, das wissen wir. Und im Johannes 1 nochmal, das Wort war bei Gott und alles wurde durch ihn geschaffen. Das ist Jesus, das ist Gottheld, der auf dem Thron sitzt, und dann ewig Vater, diese Vaterbeziehung, auch das bringt uns doch Jesus nahe. Eine neue Beziehungsart, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Das ist Jesus, der kam in diese Welt hinein. Auch ein Bedürfnis, Geborgenheit, Zuwendung. Und dann das Nächste, auch Fürst, ja, der regiert, der alles unter Kontrolle hält. Er ist der Friede-Fürst, der Friede bringt. Wir brauchen Frieden in unserem Leben, wir brauchen Frieden in dieser Welt, wir brauchen Frieden in unserer Familie, wir brauchen Frieden in unserer Ehen. Das ist er, der Friedefürst. Alle vier Namen, die wir hier haben in Jesaja 9, entsprechen zutiefst menschlichen Bedürfnissen. Und das ist Jesus, der in diese Welt hineingekommen ist. Er war auf Augenhöhe mit den Menschen. Und ich möchte einmal so ganz pauschal sagen, auch dich und mich hat Jesus berührt und angesprochen und verändert. Und wenn du heute Morgen da bist und sagst, nein, das kenne ich nicht, dann möchte ich dich einladen, Jesus kennenzulernen. Auch dir und mir hat er die Schuld vergeben. Auch dir und mir hat er die Augen geöffnet, hat die Macht der Sünde zerbrochen. Auch für dich und für mich hat er sich Zeit genommen. Hat er zugehört, wie viele Gebete konnten wir zu ihm sprechen. Wie viele Wunder hat er nicht gewirkt in deinem und in meinem Leben. Nicht alles, wie wir es uns gewünscht haben, aber doch auch immer wieder können wir davon berichten, was er im Leben getan hat. Verstehe, das, was die Menschen damals erlebt haben, das können wir doch auch berichten. Nicht vielleicht so in der Art und Weise, aber doch, was haben wir mit ihm nicht alles erlebt? Jesus, der mitgegangen ist. Seine Segnungen dürfen wir erfahren, du und ich. Wir haben uns auch auf seine Seite gestellt. Wir waren nicht immer perfekt. Wir waren nicht immer, ja, wir waren wie die Jünger manchmal, auch voller Zweifel. Aber er ist doch der Grund unserer Anbetung. Ihm gebührt die Anerkennung. Und das nicht nur in emotional guten Zeiten, das kennen wir alle, wenn die Wunder vom Himmel fallen und die Dämonen fliehen, da lässt sich schnell jubeln, ja. Aber es gibt die anderen Zeiten eben genauso, wo wir Spannungen erleben, Widerstände, wo wir selber mit uns nicht klarkommen. Wenn es eher schwer wird, wenn wir auch mit Versagen konfrontiert werden, liebe Geschwister. Und ich denke da an Petrus. Wir kennen die Geschichte, ja. Er muss immer herhalten. Ja, der Jesus verraten hat und dann der Hahn kräht. Und ich weiß nicht, wie oft ihr schon den Hahn gehört habt. Wenn der Hahn kräht, wie bei Petrus, ist es zu spät. Ja, dann ist es zu spät. Es ist wie, wenn man geblitzt worden ist im Verkehr. Kennt ihr das? Ja, jetzt wird es teuer. Es ist zu spät. Kann ich nicht mehr zurückfahren und sage, ich fahre jetzt langsam durch? Es geht nicht. Schuldig. Und trotzdem, nimm den Jesus wieder mit hinein. Da lässt sich Jesus nicht dran aufhalten. Er nimmt ihn wieder mit hinein in den Dienst. Er will nicht den Starken, er will den Ehrlichen. Er will nicht die Helden. Er möchte nicht die, die alles im Griff haben, sondern die, ja, die sich ihm zuwenden. Ich habe einen Text mal gelesen, den möchte ich da wiedergeben. Es gibt viele Christen, die unter dem Gefühl leiden, für Gott eine große Enttäuschung zu sein. Die es einfach nicht auf die Reihe kriegen. Die immer wieder auf die Nase fallen und denken, ich bekomme es einfach nicht hin. Er ist gekommen für die Versager, die Zerschlagenen und die Ausgebrannten. Er ist gekommen für all die schwere Lasten tragen und drohen am Leben zu scheitern. Er ist für die gekommen, denen das Nutella-Brot immer auf die falsche Seite herunterfällt. Kennt ihr das? Ja. Immer mir passiert's. Ja. Für die ist Jesus gekommen. Versteht ihr? Nicht für die, die alles im Griff haben. Wer ist dieser Mann? Er ist bei dir und bei mir in all dem, was mich ausmacht, was mir begegnet. Er ist bei mir im Leben, so wie das Leben eben spielt, in all dem, was so mir widerfährt an Emotionen und an vielen anderen Dingen, was mir gelingt und nicht gelingt. Und das ist so wichtig, dass Jesus, das ist die Relevanz des Glaubens, oder? Dass der Glaube am Montag wirkt und am Dienstag und nicht nur am Sonntag. Dass der Glaube da wirksam wird, wo ich an meine Grenze herankomme. Dass der Glaube da wirksam wird, wo ich versage. Dass der Glaube da wirksam wird, wo ich eher schwach bin. Da wird doch der Glaube relevant. Und das haben Menschen gespürt bei Jesus. Das haben sie gespürt bei ihm. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und ihr beladen seid. Ich will euch erquicken. Wer ist er? Und das komme ich zum zweiten Punkt. Das ist der andere Aspekt dort. Ja, so sehr das berechtigt ist, diese Freude, da möchte ich überhaupt gar nichts runternehmen. Ja, das wird auch nicht erwähnt. Aber es ist ja wie ein Perspektivenwechsel, den wir jetzt vornehmen. Ja. Jesus, sie kommen nach Jerusalem und sie sahen die Stadt vom Ölberg aus. Die Menge beginnt zu jubeln. Ja. Ein großartiger Anblick, jede Israel-Tour, also wer in Israel war, der ist dort auf dem Berg gegenüber und schaut über das Kidron-Tal hinter der so, dann auf den Tempel und so weiter. Ja, das ist Highlight, Tourismus-Highlight. Ja. Also, aber Jesus kommt dahin und er sieht etwas ganz anderes. Jesu Augen sehen etwas anderes. Er sieht hinter die Kulissen. Er war nicht beeindruckt von den Bauten, er war betroffen. Er war betroffen von der Zukunft dieser Stadt. Lukas berichtet, dass Jesus weint. Es ist wie eine Bildvergrößerung, wie man eine neue Perspektive einnimmt, wie eine Nahaufnahme, ja, wie so eine Zeitlupe, so ein Rahmen, der darum gesetzt wird, jetzt auf Jesus fokussiert. Und da heißt es ganz einfach, Jesus, er weint. Seine Tränen waren die Tränen Gottes. Und ich glaube, da steckt viel mit drin, das Volk, das er erwählt hat. Abraham, der berufen wurde, Mose, den er geschickt hat, das Volk zu befreien. Er sprach so oft durch die Propheten zu seinem Volk. Jerusalem, Jerusalem, die Stadt des Friedens. Die Stadt, in der Heil geschehen soll. Die Stadt, in dem der Tempel war. Die Stadt der Begegnung mit Gott soll zerstört werden. Jesus kannte die Schriften. Er kommt zu dieser Stadt und weint. Eigentlich sollte sie schön sein. Aber es sah anders aus. Und es war so die Frage, erkennt ihr nicht den König, der so zu euch kommt als Stadt, ja, die Menschen, die sich gewundert haben, und auch wiederum in Bezug auf Johannes, der schreibt, und Jesus, das Licht, kam zu den Seinen, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. So sehr hat Gott diese Welt geliebt. Und ich glaube, hier haben wir einen Einblick in das Herz Gottes. Und welch ein Kontrast nochmal, die Menge, die jubelt, und Jesus, der weint. Gesegnet sei der, kommt im Namen des Herrn, Psalm 117, das ist Teil auch der Pesach-Psalme, die dort gesungen werden. Und tiefes Erbarmen ergriff Jesus, wenn du erkennen würdest, du Stadt des Friedens. Und er weinte Tränen des Mitleids. Und ich denke einfach, dort wo geweint wird, in diesem Sinne, dort wo geweint wird, da wird auch geliebt. Liebe weint auch manchmal. Liebe weint auch manchmal und sie fühlt mit und sie spürt mit, sie hat Mitleid, Compassion, sie spürt mit und da fließt etwas und da entsteht Nähe. Und das ist die Hinwendung, die wir hier erleben. Wer ist dieser Mann? Jesus, Johannes der Täufer sagt, es ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt trägt. Da denken wir auch an Jesaja 53. Ich werde verurteilt werden und werde sterben, diesen Blick hat er. Und auch eben, als er diese Stadt sieht. In 5 Tagen wird dies geschehen und es wird der größte Abstieg aller Zeiten sein. Vom Himmel auf die Erde, auf der Erde, auch ans Kreuz. Das widerstrebt uns eigentlich, oder? Wir möchten immer aufsteigen. Also kein Fußballverein möchte absteigen, oder? Ja. Meine Enkelin, die ist jetzt 4, ja, die möchte immer Sieger sein. Ja, immer die Stärkste sein. Immer die Schnellste sein. Und weh, man, ja, so. Und es ist doch interessant. Und da sehen wir etwas von dem, was Jesus bewegt, dass er sagt, ich komme von oben nach ganz unten. Und im gleichen Monat und Tag, als Israel befreit und die Gefangenschaft ein Ende hatte, also in ihrer Liturgie, wurde Jesus verurteilt. Als sie an den Auszug dachten, die Israeliten, an diesem Tag, und die Pesach-Psalmen sangen über die Befreiung, wird er ans Kreuz genagelt werden. Als die Opfertiere geschlachtet wurden und Israel für die Erlösung dankte und die Bundeslade besprengt wurde, sagte Jesus, es ist vollbracht und er stirbt und sein Blut sickert in die jüdische Erde. Und niemand damals erahnte die Auswirkungen dieses Geschehens. Niemand erahnte die Auswirkungen dieses Geschehens. Deswegen musste dies auch so geschehen. Und dann gehen wir ein paar Tage weiter zu der Auferstehung. Und da haben sich die Jünger versteckt, weil sie Angst hatten. Kann man nachvollziehen, ich wäre wahrscheinlich auch bei ihnen gewesen. Ja, ich fühle mich nicht so als Held. Und was passiert? Jesus kommt durch die Tür zu ihnen Und er begegnet ihn und sagt, habt keine Angst, Friede sei mit euch. Und er zeigt sich ihnen. Und das ist das Interessante, das wurde mir einmal so bewusst deutlich. Was tut er? Er zeigt seine Wunden, stimmt's? Ja. Und die Jünger, und dann heißt es, und die Jünger erkannten ihn. Die Jünger erkannten Jesus nicht an seinen Wundern oder erinnern sich nicht an seinen Wundern. Es waren nicht die Wunder, die sie allein verändert hat, letztendlich, sondern die Hoffnung, die sie bekommen haben und der Friede, der für sie so real wurde, geschah dadurch, dass sie ihn erkannten und das taten sie an seinen Wunden. Jesus, der für uns gestorben ist, und so wurden sie froh. Jesus wurde so erkannt. Nicht die Wunder legten die Glaubensbasis, sondern eben seine Wunden. Und deswegen hat diese Botschaft vom Kreuz Kraft. Mir ist ein Lied in den Sinn gekommen, damit möchte ich schließen, es gäbe so einiges zu sagen. Aber mir ist ein Lied in den Sinn, ich habe das auf der Folie. Genau, ich weiß nicht, wer von euch das Lied kennt. Ja, ein paar, einige, die Jüngeren nicht mehr so, meine Generation, also so die Älteren. Aber wir haben das früher viel gesungen, ja, so Pfingstjubel hieß es damals. Da war das drin und ich kann mich daran erinnern, ja. Und da steckt so eine tiefe Wahrheit drin, oder? Ich blicke voll Beugung und Staune hinein, dass mir seine Gnade, sein Kreuz bedeckt meine Schuld. Ja. Sein Blut macht hell mich und rein, mein Wille gehört meinem Gott. Ich traue auf Jesus allein. Wie lange habe ich mühevoll gerungen? Und dann, der Fürst meines Friedens ist nahe und so weiter und so fort. Ich möchte gar nicht so länger drauf eingehen. Ein altes Lied, ein alter Choral, da fiel mir heute Morgen nochmal ein. Ich habe den doch schnell rauskopiert und habe den dann nochmal reingesetzt, um einfach das zu zeigen. Ja, das sind so Erinnerungen. Verzeiht einem älteren Mann. Ja, aber es ist emotional einfach etwas da, wo man sagt, da hängt man was dran. Da steckt aber so die tiefe Wahrheit drin. Und wenn solche Lieder, was waren auch Glaubensbekenntnisse, die gesungen wurden. Und das ist etwas, was auch ermutigt und was nach vorne hin ausrichtet. Der Fürst meines Lebens ist nahe. Was hätte es uns gebracht, wenn wir nur die Wunder hätten und die Erinnerung an einen guten Menschen? Wäre auch nicht schlecht. Das haben wir von vielen anderen, was sie geleistet haben, mit aller Achtung. Aber dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist und das Böse, wie auch immer das sich zeigt, und wir erleben das auch oft in erschreckender Weise, auch heute noch, doch besiegt hat und wir diesen Ausblick der Hoffnung haben dürfen in Zukunft hinein. Das geschah dort am Kreuz von Golgatha und als er dann auch wieder auferstand. Wer ist Jesus? Wer ist dieser Mann? So habe ich begonnen. Und ich möchte diese Frage diese Predigt beenden. Mal nachzudenken, wer ist Jesus für dich? Was hast du nicht alles mit Jesus erlebt? Wer ist dieser Mann, der mit dir geht? Was hat er nicht alles getan für dein Leben? Und was möchte er dir noch geben? Und wo geht es darum, neu ihm zu vertrauen und sich einzulassen auf das, was er getan hat? Sich zurückzuerinnern an das Gute und an das Schöne. Und auch, wir sind nachösterlich, ja, wir schauen da nochmal ganz anders drauf, auch zu wissen, dass mein Herr auch wiederkommt, auch für mich wiederkommt. Und dass er mit dabei ist in meiner Situation, wo es auch noch zerbrochen ist und wo es schwierig ist, aber dass er bei mir ist. Wer ist dieser Mann? Und ich wünsche dir und ich wünsche es mir auch immer wieder neu, diese Begegnung zu ihm hin, diese Nähe, dieses zu spüren, dass er für mich da ist und dass ich deswegen mit guter Hoffnung auch in die Zukunft gehen kann. Das wünsche ich euch auch von ganzem Herzen. Gott segne euch. Amen.